Hallo zusammen, da sind wir wieder im Sleep Chat. Wir sind jetzt mittlerweile schon in der Runde 12. Das ist jetzt richtig rum, oder 21. Wir sind in der Runde 12. Schön, dass es weitergeht. Ich habe heute wieder ein sehr spannendes Thema dabei. Mir geht es darum, dass wir über das Thema Schlaf reden können, interessante Dinge erzählen und ich immer Leute einlade, die grundsätzlich mehr wissen über viele Dinge, als ich das tue. Und ich freue mich heute, dass der Dr. Christian Benedikt da ist. Hallo Christian.
Hallo.
Schön, dass du da bist. Ich bin froh, dass wir heute mal zusammensitzen, weil ich habe in den letzten Sleep Chats immer wieder Randthemen betrachtet, die alle Einfluss und auf den Schlaf haben, wichtig sind, die Atmung, die Bewegung, die Ernährung etc. Und ich bin total froh, dass es heute mal wieder rein um das Thema Schlafen geht. Das ist total schön. Ich freue mich, dass wir wieder im Kern der Sache angekommen sind. Ja, ich möchte den Christian kurz vorstellen. Christian ist gebürtiger Hamburger.
Das stimmt.
Das stimmt. Ist in Lübeck aufgewachsen, also richtiges Nordkind. Hat da auch, also in Lübeck und in Kiel studiert und promoviert. Mhm. Ist also Wissenschaftler. Und dann bist du 2009 nach Uppsala in Schweden gegangen, wo du jetzt auch noch bist, wo du jetzt auch zugeschaltet bist. Wir haben also sozusagen eine internationale Schaltung, was meine erste ist. Ach nee, die zweite, aber Schweden zumindest. In jetzt der Corona-Zeit auch ein sehr interessantes Land, darüber haben wir gerade gesprochen, aber darauf gehen wir nicht ein. Du bist Neurowissenschaftler, du hast da vor Ort eine Forschergruppe aufgebaut, bist seit vielen Jahren, ich weiß jetzt nicht wie lange, von Anfang an wahrscheinlich seitdem mit dem Thema Schlaf beschäftigt, wissenschaftlich beschäftigt. Du bist Humanbiologe, Ökotrophologe und hast, was ich gelesen habe, schon über 100 Artikel verfasst. Wahnsinn, mal gucken, ob ich da ein paar wenigstens mal verlesen kann irgendwann. Dich umtreibt der Schlaf beruflich, das ist super, aber du hast auch vier Kinder, also privat betrifft sich das auch sehr stark, obwohl ich jetzt gerade eben gehört habe, dass die schon etwas älter sind. Mein Kleiner ist noch viel, viel jünger, der ist anderthalb, von daher bin ich auch noch mittendrin im Schlaflernen. Du bist also kompletter Experte aus allen Bereichen, beruflich und privat, und du hast 2019 ein Buch verfasst. Schlaf ist die beste Medizin. Ich habe es hier gerade nicht liegen, aber wir haben gesehen, du hast es. Vielleicht hältst du es mal ganz kurz schon mal hoch, dann kann es jeder schon mal sehen.
Ja.
Ich habe es, genau, da ist er. Ich habe es natürlich gelesen, finde es sehr spannend, ich finde es super geschrieben, ich finde es praktisch und auch mit viel Hintergrundwissen. Es ist dann auch 2019 deswegen auch recht up to date mit allem, was drinsteht. Ich kann es natürlich nur empfehlen, dann kommen wir nachher. So, war das so richtig zusammengefasst über dich? Erstmal.
Super zusammengefasst. Ich meine, das, was man natürlich schon zugeben muss, am Anfang meiner Forscherkarriere habe ich tatsächlich nicht so viel mit dem Schlaf zu tun gehabt.
Okay.
Nicht aus beruflicher Sicht. Da habe ich so Experimente gemacht, um zu gucken, wie Insulin als Nasenspray verabreicht sich auf Gehirnfunktionen auswirkt. Mhm. Und aus der Zeit stammen auch sogar noch einige Publikationen. Aber in der Zeit, als ich halt Doktorand war, da in Lübeck, unter der Anleitung von Jan Born, einem sehr berühmten Schlafforscher, der viel zum Thema Schlaf- und Gedächtnisbildung beforscht hat und dort auch zu wichtigen Erkenntnissen beigetragen hat, habe ich halt zusammen mit Franziska, wie du schon bereits erwähnt hast, alle vier Kinder bekommen. Das war eine sehr schlaflose Zeit. Das natürlich in Kombination mit diesem Forschungsmilieu, nicht, dass ich halt umgeben war von Schlafforschern. Das war natürlich schon eine schöne Kombination. Und dann ich fand auch schon von Anfang an das sehr spannend, das Thema Schlaf. Mhm. Nur für mich so den Bereich finden, wie ich mich sozusagen dort anschließen kann. Und das fing dann so Mitte meiner Doktorandenzeit an, 2006. Okay. Und dann habe ich tatsächlich auch Schlafstudien mit einbezogen. Und dann habe ich tatsächlich, glaube ich, auch 2007, 2008 meine erste eigene Schlafstudie durchgeführt.
Alles klar.
Bei dem Thema halt geblieben, nicht?
Ja, schön. Okay, kommen wir gleich nochmal drauf, wie das auch bei dir so verankert ist generell. So, ich habe natürlich wieder eine schöne These, ob die schön ist, weiß ich nicht, aber ich habe eine These mitgebracht. Ich bin nämlich der Meinung, nach meinen jetzt mehreren Jahren in dem Bereich Schlaf, als Unternehmer, Coach, Speaker, Mentor, wie du es auch mal nennen willst, dass erstens der Schlaf einen Stellenwert mittlerweile hat, der wichtiger ist als Ernährung und Bewegung, sagen wir von diesen drei großen Themen der Gesundheit. Das mögen andere anders sehen, das kann man auch gerne diskutieren, aber ich glaube, dass gerade in der jetzigen Zeit der Schlaf vielleicht sogar mal das Wichtigste sein sollte im Vergleich zu den beiden anderen. Dazu kommt, dass die Bedeutung von Schlaf klar belegt ist. Und wir wissen mittlerweile, das kannst du belegen, ich weiß nicht, wie weit dieses Feld nach hinten noch offen ist, was wir nicht über den Schlaf wissen, aber zumindest wissen wir relativ viel über den Schlaf im Vergleich noch vielleicht vor 20, 30 Jahren. Und dass die Akzeptanz und die Unterstützung und die generell das, die Verbreitung von dem Thema Schlaf mehr Akzeptanz oder mehr Bedeutung bekommen sollte als die reine Wissenschaft. Andersrum gesagt, dass ich glaube, dass wir sehr stark daran arbeiten müssen, den Schlaf überhaupt noch weiter durchzusetzen und auszurollen, weil das Wissen von dem, was ich beobachte, da ist, um zumindest den Schlaf mal dahin zu bringen, wo er hinkommen sollte. Und deswegen glaube ich, dass wir viel mehr Leute brauchen wie dich, die auch mittlerweile ins Fernsehen damit gehen und auch erzählen einfach darüber. Du hast es vorhin gesagt, dass es auch teilweise komisch ist, auf einmal im Fernsehen zu sitzen und über Themen zu reden, die du eigentlich wissenschaftlich betrachtest. Also, dass man so Populärkommunikation macht über den Schlaf. Und ich finde es super, ich finde es auch richtig, weil ich finde es mittlerweile wichtiger. Also, ich erlebe auch Wissenschaftler über Schlaf, die dann darüber erzählen. Es ist aber schwierig, es denen zu folgen und zuzuhören, und das löst nichts aus. Und ich finde, wir müssen das Auslösen kommen. Wir müssen dazu kommen, dass die Leute wirklich aktiver mit ihrem Schlaf umgehen und ihn auch als Lifestyle akzeptieren. Mal gucken, wir werden es ein bisschen abgleichen. Es wird sich selber abgleichen, so ein bisschen, ob das stimmt, weil du aus der wissenschaftlichen Ecke kommst und ich komme eher aus der, sagen wir mal, Mentor bis hin zum Instagram, obwohl du auch bei Instagram bist, Ecke kommen. Zum Einstieg habe ich eine Frage, auf die Antwort bin ich sehr gespannt, weil jeder so seinen eigenen Weg hat. Wie bist du beim Schlaf gelandet und was interessiert dich an dem Thema? Oder hat es sogar vielleicht was Emotionales? Ich habe den Nick Littlehales letztens gefragt, what do you love about sleep? Und er so, oh, oh, stop, it's not about love. So, die Engländer sagen es ja ganz gerne, so, nee, es ist eher so, ich bin halt dabei so ein bisschen geblieben. Mhm. Wie ist es bei dir? Ist das ein rein nur wissenschaftliches Interesse oder hat das mehr auch so das Thema Schlaf für dich?
Aber ich meine, das ist ja für wahrscheinlich jeden von uns so, dass der Schlaf uns von klein auf an immer sehr fasziniert hat, nicht? Ich kann mich noch daran erinnern, als ich klein war, also ein Kind war, dass es natürlich immer schon was sehr Mystisches hatte, was auch sehr Unheimliches, nicht? Etwas, was nicht vorhersehbar war, zu schlafen, nicht? Ich kann mich auch noch daran erinnern, dass ich häufig darüber nachgedacht habe, auch noch als Jugendlicher, werde ich eigentlich als gleiche Person aufwachen, wie ich jetzt gerade bin, bevor ich einschlafe. Nicht? Das waren immer so Gedanken. Und das zeigt ja einfach auch, dass natürlich Schlaf, man macht es jeden Tag, aber das hat schon was sehr Mystisches, was sehr, wie gesagt, Unvorhersehbares. Und das macht ja auch was mit einem. Das bewegt einen natürlich schon emotional. Mhm. Und das ist schon auch was mich natürlich, und ich denke nicht nur mich, das betrifft ja mich nahezu jeden, nicht auch beschäftigt, nicht? Was passiert eigentlich mit mir im Schlaf? Und das ist was ich immer sehr spannend fand. Und dass ich natürlich dann, obgleich ich nicht Medizin studiert habe, sondern wie du ja bereits erwähnt habe, Ökotrophologie mit dem Schwerpunkt Ernährungswissenschaften, Ernährungsmedizin, dann in einem Forschungsmilieu gelangt bin, in dem das Thema Schlaf das Wichtigste war. Das war natürlich schon ein lustiger Zufall und ich denke, das ist auch immer was dazugehört im Leben, nicht? Dass der Zufall einen eben zu einem Thema bringt, wo man dann plötzlich für sich herausfindet, das ist was mich auch wirklich bewegt und was vielleicht auch schon früher für mich ein Interesse geweckt hat. Und das war halt tatsächlich, das war ein ganz wichtiger Abschnitt, dass ich beim Jan Born halt in Lübeck da am Institut für Neuroendokrinologie war. Ich fand das total cool, umgeben von all diesen Schlafforschern, von all diesen unglaublich klugen Menschen und obendrauf noch Jan Born, der ja schon geniehaft ist, nicht? Und ja, unglaublich faszinierend mit seinen ganzen Hypothesen arbeitete und wie er Daten interpretierte. Das fand ich immer ganz toll und das hat mich sehr stimuliert und inspiriert. Und natürlich habe ich schon auch gedacht, Menschen mit dem Schlaf, das ist was zum Beispiel im Bereich der Ökotrophologie völlig unbeachtet. Da hat niemand was mitgemacht. Und zu der Zeit, als ich halt Doktorand war, kamen die ersten Studien aus Chicago von der Eva Kauter. Das ist eine ganz, ganz berühmte Schlafforscherin, die viel über die Gesundheitsfolgen des Schlafes, vor allem im Zusammenhang mit Typ 2 Diabetes und ja. Das Übergewicht ist und der Fettleibigkeit beforscht hat, kam da raus und habe ich gedacht, Mensch, das ist spannend, sowas will ich ja auch machen. Mhm. Hat mich dann tatsächlich eben auch so sehr inspiriert, dass ich halt bei Jan, der ein sehr freizügiges Forschungsmilieu hatte, der halt gesagt hat, wenn du mit einer Idee kamst, die ja auch gut fand, ja mach, ja, dass ich halt den Jan gefragt habe, ob ich so eine Studie machen darf und dann durfte ich diese Studie machen und das war so der Einstieg und ja, seitdem bin ich halt da hängen geblieben. Aber okay. Ich muss zugeben, als ich nach Uppsala gekommen bin, habe ich am Anfang noch so überlegt, wie soll ich es jetzt so weitermachen, weil ich hatte ja nun kein Schlaflabor hier. Ja. Und lustigerweise, als ich nach Uppsala gekommen bin, hier ans Institut für Neurowissenschaften bin, war mein Host, also meine Gruppe, in die ich dann gegangen bin, die waren vor allem fokussiert auf Genetik, nicht? Und die passten überhaupt nicht mit mir zusammen. Und die haben auch so Tierexperimente gemacht, mit denen ich überhaupt nichts am Hut habe. Und ich weiß noch, wie ich dann hier durch das BMC ging in Uppsala und dann auch diese Leute getroffen habe und gedacht habe, was mache ich hier eigentlich? Ich bin völlig durchgeknallt, dass ich hier gelandet bin. Ja, klar. Und dann ist irgendwie los, weil ich habe da halt der Helgi, das ist mein damaliger Chef, der hat dann halt gesagt, was willst du machen? Ich habe gesagt, ich würde so gerne Schlafforschung machen. Und man hat gesagt, ja, aber dafür habe ich nichts. Aber weißt du was? Wir gucken, wer an der Uppsala Universität Schlafforschung macht und die kontaktieren wir mal. Und dann habe ich tatsächlich jemanden gefunden und dann den gefragt, kann ich irgendwie Verstärker haben? Kannst du mir helfen? Und er hat gesagt, ja, ich habe noch alte Verstärker zur Ableitung, nicht der Hirnwellen und der Augenbewegung und der Muskelaktivität, damit du sozusagen den Schlaf bewerten kannst. Ich habe noch alte Verstärker aus Island von 1970. Ja. Die funktionieren immer noch.
Echt?
Jetzt kannst du die benutzen. Und dann war ich natürlich total happy und dann fing das so an. Und dann habe ich darüber dann halt die ersten Studien durchführen können und darüber natürlich auch das Fundament bilden können, aufbauen können, auf dem ich dann Anträge aufbauen konnte, um Gelder reinzubekommen und dann tatsächlich mein eigenes Schlaflabor aufzubauen.
Okay. Ja, super. Schön. Und jetzt bist du mittlerweile der deutsche Schlafforscher Schwedens und wirst irgendwie zu den ganzen TV-Shows eingeladen. Super. Ich sehe das immer wieder bei Instagram, das ist immer ganz lustig. Wir haben letztes Mal darüber gesprochen, dass du für mich klingst wie ein geborener Schwede und du mir sagst, dass du einen sehr deutlichen deutschen Akzent hast. Das ist immer ganz lustig, weil ich höre das überhaupt nicht raus. Aber egal, es sieht immer super aus. Dein Buch heißt Schlaf ist die beste Medizin. Mhm. Es ist keine These, aber trotzdem die beste Medizin ist natürlich schon eine Aussage.
Ja.
Ist das, wenn wir Gesundheit gesamtheitlich angucken, nicht vielleicht doch ein bisschen kurz gesprungen oder warum heißt dein Buch so?
Ja, ich meine, wenn man sich, egal was man sich eigentlich im Bereich Gesundheit heraussucht, nicht und sagt, okay, was sind die Variablen, die dafür verantwortlich sind, dass ich entweder, was weiß ich, eine gute Herzgesundheit, Herz-Kreislauf-Gesundheit habe oder nicht. Oder dass ich eine gute Hirngesundheit habe oder nicht so schnell kognitiv altere oder nicht. Ist es natürlich eine Gleichung bestehend aus einer Vielzahl von Variablen, nicht? Da wissen wir, die Genetik spielt eine Rolle. Wie du es vorhin auch schon eingangs erwähnt hast, nicht? Sportliche Ertüchtigung, was ich esse. Das wird eine Sache, die sehr unterschätzt wird, ist natürlich auch, wie stressresilient ich bin, wie gut ich mit Stress umgehen kann, ob ich Kontakte mit anderen habe. Nicht? Da gibt es ja große Studien, auch in den besten Zeitschriften publiziert, die zeigen, dass Leute, die mehr sozial interaktiv sind, zum Beispiel im höheren Alter, ein viel, viel geringeres Risiko haben, an Demenz zu erkranken. Nicht? Mhm. Also es ist eine Vielzahl von Dingen, die dort reinspielen. Und natürlich kann man den Schlaf da nicht unerwähnt lassen, aber der Schlaf ist nicht die einzige Variable, nicht? Okay. Dennoch habe ich mich dazu entschlossen, dass natürlich in Zusammenarbeit mit meinem Buchverlag in Berlin, in Books, dieses Buch halt zu nennen, weil man natürlich auch mal sich fragen sollte, gibt es eigentlich eine Medizin, ja, ein Arzneimittel, das so viele unterschiedliche Effekte, positive Effekte auf die Gesundheit, auf mein Wohlbefinden, auf mein Leistungsvermögen ausüben kann, wie der Schlaf? Die gibt es nicht. Ja. Und wenn man natürlich den Schlaf sozusagen in eine Pille packen könnte und ihn schlucken könnte, dann wäre es wahrscheinlich eine der erfolgreichsten Arzneimittel aller Zeiten, weil sie die Menschen glücklicher machen würde, leistungsfähiger machen würde, weniger stressempfindlich, gesünder und so weiter und so fort. Aber es ist natürlich nicht so, dass es nur der Schlaf ist. Und natürlich kann man auch im gleichen Maße sagen, würde man jetzt den Sport in eine Pille packen, nicht? Und sozusagen den Sport als Pillenform, als Arzneimittel aufnehmen, würde dann natürlich auch viele positive Effekte haben. Das wissen wir auch. Ja?
Ja.
Sport ist gut auch für die Herz-Kreislauf-Gesundheit, fürs Gehirn, für so viele Aspekte unseres Lebens. Aber das zeigt einfach auch, dass Lebensstil, wie du es ja gesagt hast, Lifestyle, einen großen Effekt auf uns ausüben kann. Und natürlich gibt es bestimmte Erkrankungen, wo man genetische Voraussetzungen mit einbringt. Das ist schon schwer unüberwindbar, sozusagen jetzt einfach zu sagen, da mache ich mal ein bisschen Lifestyle und dann funktioniert das. Aber man weiß auch, dass viele zum Beispiel Risikovarianten in deinem Genom, zum Beispiel Fettleibigkeit, da gibt es ein ganz bestimmtes Gen, das heißt Fat Mass and Obesity Gene, FTO. Da sagen die Leute, ja, da haben ja große Studien gezeigt, wenn du diese Risikovariante hast, hast du ein höheres Risiko, an Fettleibigkeit zu erkranken. Aber man weiß genauso, wenn Leute dann darauf achten, täglich regelmäßig Sport zu machen, dann wirkt dieses Gen nicht. Und das ist ein tolles Beispiel, um Leuten halt zu verdeutlichen, du kannst doch viel mit deinem Lebensstil bewirken. Und ich denke, das gilt auch für den Schlaf. Du kannst den Schlaf auch in vielerlei Hinsicht ausnutzen, zu deinem Vorteil, um halt Gesundheit und auch Leistungsfähigkeit und vor allem, und das denke ich, ist besonders wichtig, auch dein Wohlbefinden zu steigern.
Du sagst in deinem Buch irgendwann am Anfang, dass da jetzt so ein Trend kommt oder Trend da ist für den Schlaf.
Ja.
Trends, ich habe mich in meinem früheren Leben relativ viel mit Trends und Mode, also modischen Effekten, jetzt nicht im Sinne von Textilien, sondern es gibt ja so Zeitabläufe. Trends sind ja längerfristige gesellschaftliche und soziopsychologische Entwicklungen auch.
Ja.
Sagst du, dass Schlaf ein Trend jetzt wird und geworden ist? Worauf fußt du das? Wie kommt das? Oder warum ist das jetzt gerade so? Also warum ist das auf einmal ein Trend geworden?
Also ich glaube, eine wichtige Erklärung ist, dass natürlich die Medien unglaublich viel Aufmerksamkeit dem Schlaf widmen. Warum machen sie das? Das muss man sich ja fragen. Warum machen sie das jetzt? Schlafen wir jetzt heutzutage alle auf einmal 1000% schlechter, als wir es vor 30 Jahren gemacht haben oder 40 Jahren, nicht? Ist das der Grund? Da könnte man ja sagen, ja klar, da gibt es auch Erhebungen, wo die Leute befragt werden, wie gut schläfst du, und dann gibt es eine Vielzahl von Leuten, die eben sagen, ich schlafe nicht gut. Wobei ich auch mal sage, auch vor 30 und 40 Jahren hatten wir Kinder, die uns nicht schlafen ließen, und wir hatten auch vor 30, 40 Jahren die Schichtarbeit, die es schwer gemacht hat, zu schlafen und so weiter und so fort. Aber natürlich gibt es auch Aspekte des modernen oder des heutigen Lebensstils, die es vor 30, 40 Jahren nicht gab, die dazu führen, dass wir halt schlechter schlafen. Aber eine andere Erklärung ist, denke ich, dass wir als Wissenschaft ja unglaublich viel neue Erkenntnisse ans Tageslicht gebracht haben, warum der Schlaf so wichtig ist. Ich weiß noch, als ich angefangen habe beim Jan Born 2004, wusste man auch schon viel, aber da hieß es immer, ja, ganz viele Dinge wissen wir überhaupt nicht. Warum schlafen wir? Und ein Thema, das ich ja halt auch hier in Uppsala beleuchte, ist beispielsweise der Einfluss des Schlafes auf die Hirngesundheit. Die Rolle, das gab es nicht 2004, die Diskussion. Das ist relativ neu, nicht? Seit ein paar Jahren erst. Und wenn man, je mehr Wissen man schafft, nicht, desto mehr gerät es natürlich auch in das Bewusstsein, nicht? Schlaf ist etwas, was wir alle teilen. Wir alle schlafen jeden Tag oder wir schlafen weniger gut. Bestimmte Leute nicht. Und wenn man natürlich ein Bewusstsein hat, was das für eine Relevanz hat, führt das natürlich auch dazu, dass es dann auch häufiger in den Medien aufgenommen wird, weil Schlaf halt jeden betrifft und vielleicht auch Schlafprobleme sehr, sehr häufig heutzutage sind.
Ja.
Das führt natürlich dazu, dass viele Leute, das Medien das aufbauschen, dass Leute viel darüber lesen. Und man muss ja einfach auch sagen, dass man auch anhand der ganzen wirtschaftlichen Entwicklung um den Schlaf herum erkennt, dass Schlaf ein unglaublicher Magnet geworden ist. Nicht? Weil es gibt so viele Leute, die im Bereich Schlaf jetzt arbeiten und den Schlaf auch ökonomisch nutzen, nicht?
Ja, und die Effekte von gutem Schlaf, ne?
Mentoring und so, das finde ich, das ist gut. Da geht es ja darum, sozusagen bessere Voraussetzungen zu schaffen. Aber es gibt ja auch Leute, die Produkte schaffen, Gewichtsdecken, Kissen, die deine Atemfrequenz imitieren. es soll bald die Haube geben, die du dir auf den Kopf setzt und dann hast du mehr oder tieferen Tiefschlaf.
Binaurale Stimulation.
Genau. Es gibt eine Vielzahl von pflanzlich basierten Arzneimitteln, die man nehmen soll, die gut sind für den Schlaf. Das wissen wir ja schon von früher, nicht der Baldrian, also dass das halt gut ist, nicht? Aber immer mehr, es kommt immer mehr. Melatonin spielt jetzt auch eine wichtige Rolle, nicht? Das durfte ich mir auch schon beibringen lassen, dass Melatonin ja sogar auch in Deutschland mittlerweile als over-the-counter Remedy erhältlich ist, nicht?
Ja, ja.
Nicht von Dosen, aber man kann es halt kaufen in der Drogerie.
Ja, da kommen wir nochmal drauf gleich. Aber ich glaube, das ist eins. Das andere ist, dass dieses, weil Schlaf ist ja was stark emotional teilweise auch getrieben ist, hat und was Weiches irgendwie hat, was Persönliches hat, dass auch diese ganze Bewegung von, es machen auch Männer mittlerweile Yoga, Meditation heißt nicht, dass du zum Psychologen musst, und Achtsamkeit ist kein Wort, was irgendwie nur von irgendwelchen sinnsuchenden Seelenforschern zu tun hat, sondern ist das wirklich sehr konkret runtergebrochen, auch für einen Top-Manager mittlerweile ein Attribut ist, was teilweise vielleicht auch ganz cool ist, wenn man sagt, hey, ich mache auch mal hier so ein bisschen Achtsamkeitsübungen und so. Also ich glaube, dass das so eine Welle bekommt, die auch mittlerweile und durch die Unterstützung von euch, also von der Wissenschaft, auf einmal die Leute auch merken, okay, es ist umgesetzt ja Leistung eigentlich. Schlaf ist ja Leistung, Schlaf ist ja Produktivität, die ich zwar nicht sichtbar sehe, wenn du schläfst, wenn du Sport machst und isst, siehst du Leistung. Also beim Essen, okay, aber zumindest ist das einfach. Du kannst ein Foto machen, du kannst posen, aber im Schlaf siehst du eher nur den Effekt. Den muss man halt erstmal spüren. Und so, ich glaube, das ist eine große Mischung von Dingen, die da zusammenkommen. Aber ich bin natürlich sehr froh, dass das jetzt so eine Welle bekommt.
Ist ja auch gut. Also ich stelle diese Welle nicht in Frage. Ich sage
absolut. Ich meine
jetzt, ne? Bewusstsein, dass immer Schlaf geschaffen wird. Aber es ist ja einfach auch wichtig, dass ich finde deinen Ansatz gut, dass man eben sagt, hey, kann man schlafen, was sind sozusagen die positiven Aspekte? Und häufig habe ich halt das Gefühl, auch jetzt in den Medien, und ich muss auch sogar mich selbst kritisieren dafür, als ich dann halt die ganzen Jahre hier Forschung gemacht habe und beispielsweise eine Studie rausgebracht habe, da haben wir gezeigt, dass nach einer Nacht des Schlafentzuges bestimmte Substanzen im Blut ansteigen, die normalerweise im Blut ansteigen, wenn du einen Schlag in den Kopf bekommst. Das sind so sogenannte Biomarker, für die du siehst, wenn du ein Hirntrauma hast, nicht? Dann ist das Hirn halt in Mitleidenschaft geraten und dann werden halt diese Biomarker ins Blut freigesetzt. Und das haben wir nach einer Nacht des Schlafentzuges gesehen. Dann stand am nächsten Tag dick in der Zeitung, aber auch international, eine Nacht des Schlafentzuges reicht, um dein Hirn dauerhaft zu schädigen, nicht? Und das führt natürlich nicht dazu, dass Leute, weil dann hab ich auch viele Leserbriefe bekommen, gesagt, Mensch, ist das wirklich so? Ich habe doch Kinder und so weiter und so fort. Und da habe ich natürlich die Wirkung nicht annähernd verstanden, die solche Aussagen natürlich haben. Ja. Und da muss man auch aufpassen, weil es geht natürlich darum, Schlaf gibt dir vieles, aber ich finde, Schlaf sollte nicht als ein, das ist keine neue Leistungsarena, verstehst du, was ich meine? Man kann nicht sagen, du musst so 7 bis 8 Stunden jeden Tag schlafen und 20% Tiefschlaf haben, sonst hast du versagt, setzen 6. So funktioniert
das. Ja, da hast du recht. Das stimmt. Den Druck sollten wir rausnehmen. Jetzt haben wir schon das Wort so oft benutzt, den Schlaf. Aus medizinischer Sicht, sagen wir mal, also du hast ja eben auch gesagt, dass der Einfluss von Schlaf vielleicht sogar mehr als Bewegung, als Ernährung, da ein bisschen so meine These nochmal anzudocken, sehr umfangreich. Also der Einfluss, den Schlaf nimmt auf viele unserer Funktionen, Hormone, Herzkreislauf, also Metabolismus und sowas, solche Themen, mit denen du dich auch beschäftigst, ist ja immens. Mal so ganz einfach für uns alle Nicht-Wissenschaftler nochmal gesagt, was ist eigentlich die grundsätzliche Bedeutung von Schlaf? Weiß man da? Also wissen wir das mittlerweile wirklich so eindeutig? Hat sich die Wissenschaft geeinigt, warum wir schlafen oder was Schlaf für eine Bedeutung hat?
Es gibt Forscher, die sagen halt, der Schlaf, nicht, das ist sozusagen, sind die Kosten, die du hast für die Wachheit, nicht? Dass du halt wach bist.
Ja.
Aber ich finde, das klingt wieder sehr negativ. Das klingt so wie, ups, wach ist sowas wie etwas verschulden und da muss ich halt die Schuld irgendwie wieder ausgleichen und deshalb muss ich schlafen. Ich sehe es ein bisschen anders, aber ich finde, man muss es ein bisschen anders formulieren. Du brauchst Schlaf, um das, was du am Tag erlebt hast, nicht? nicht nur an Sinneseindrücken, natürlich, du hast auch deinen Körper herausgefordert mit Infektionserregern, du bist herumgelaufen, du hast deine Muskeln benutzt, du hast deine Organe herausgefordert. Du brauchst den Schlaf, um diesen Tag und dieses Erlebte nachzubearbeiten. Und diese Nachbearbeitung hilft eben nicht nur, dich zu erholen, die hilft zum Beispiel aus psychologischer Sicht natürlich auch, die wichtigsten Aspekte des Tages sozusagen in den Langzeitspeicher zu übertragen, aber nicht nur das, in den Langzeitspeicher, dass du sie auch in der Zukunft erinnerst, sondern auch in einen Kontext zu setzen.
Schön.
Und ich sage immer, Schlaf ist sowas, wenn man jetzt beispielsweise über die Gedächtnisbildung redet, ist etwas, was dir hilft, einem nicht nur Erfahrungen zu speichern, sondern sie in einen Kontext zu setzen, sie zu analysieren und damit dich als Persönlichkeit weiterzuentwickeln. Was will der Schlaf nämlich erreichen? Dass du noch besser am nächsten Tag, wenn du wieder wach bist, Dinge vorhersehen kannst, Muster erkennen kannst. Ach, so wird es sein, wenn ich mich so verhalte. Oder ach, ich weiß, wenn ich das und das mache, wird es die und die Konsequenzen haben. Das ist ja nichts anderes, was ich hier beschreibe, als eine Reifung. Nicht? Wir reifen als Persönlichkeit, wir bilden einen Erfahrungsschatz. Und der hilft es uns, mit Situationen besser klarzukommen und die richtigen Entscheidungen zu treffen. Sichert auch unser Überleben, nicht? Und aus evolutionärer Sicht.
Genau.
Und das ist nämlich was der Schlaf definitiv macht und womit er uns auch hilft. Aber natürlich ist es auch so, auch wenn du aus medizinischer Sicht jetzt über den Körper nachdenkst, ich fordere meinen Körper am Tag heraus, weil ich von A nach B laufe, dann benutze ich meine Muskeln. Alles, ich meine, wenn ich ein Auto fahre, dann muss es ja irgendwann auch in die Werkstatt. Um mal wieder general gescheckt zu werden. Und wir haben eben das Glück, dass wir jede Nacht in die Werkstatt gehen und der Körper halt sicherstellt, okay, wie sieht's aus?
Ja.
Muss ich jetzt die Muskeln irgendwie regenerieren? Oder wir haben so viel Belastung, der Körper ist ja sehr klug, wir haben so viel Belastung, wir laufen so viel, wir müssen jetzt Muskulatur aufbauen, weil wir anscheinend eine andere Form von Belastung haben, wenn wir wach sind.
Mhm.
Ja, was passiert im Schlaf? Oder der Magen-Darm-Kanal kann sich erholen und kann sozusagen die Voraussetzungen schaffen für den nächsten Tag, für das nächste Essen, das ja nicht steril ist, das ja auch immer wieder eine große physiologische Herausforderung darstellt.
Ja.
Es gibt eine Vielzahl von Dingen, die wir am Tag machen, wenn wir wach sind, erfordern, dass wir sie in der Nacht im Schlaf nacharbeiten, aufarbeiten und damit uns sozusagen zu besseren Menschen macht, nicht?
Ja, das ist auch mal so dieses einfache Argument, manchmal so in meinen Vorträgen oder wenn ich mit Leuten rede, dass ich halt auch sage, dass es Schlaf nur meint, wir kriegen ihn nur nicht mal, wir werden ihn einfach nicht los, wir kriegen ihn nicht weg, nach dem Motto, wir schlafen ja ein Drittel unseres Lebens und wir werden ihn einfach nicht los, weil wir ihn halt auch so brauchen, für das, was du gerade gesagt hast. Also es ist nicht so, wir können nicht sagen, wir kriegen ihn einfach reduziert, bis er irgendwann weg ist, weil wir wollen ja wach sein und leisten.
Aber was ich einfach nur zulegen will, es ist wichtig zu verstehen, auch wenn wir ein Drittel unserer Lebenszeit dann verschlafen, ja, wenn ich 75, 25 Jahre, kann man ja sagen, oh mein Gott, ist ja so viel Zeit, die ich verschlafen habe. Aber damit ich die 50 Jahre so gut wie möglich nutzen kann und so erfolgreich wie möglich sein kann, mich aus so physischer, also aus körperlicher Sicht, aber auch aus intellektueller Sicht, brauchst du den Schlaf. Und das muss man halt verstehen. Der Schlaf optimiert, ich würde sagen, nicht maximiert, optimiert sozusagen deine Lebensbedingungen, wenn du wach bist.
Ja.
Und das ist doch wunderbar.
Ja, ist auch eine schöne...
Dass der liebe Gott uns sowas geschenkt hat wie Nacht, wie die Nacht und den Schlaf, wo wir jede Nacht sozusagen Dinge abarbeiten können, obwohl wir sozusagen nicht gezwungen sind, jetzt was speziell zu lernen oder körperlich zu arbeiten. Ist doch toll.
Ja, ich finde ja auch das Mittagstief immer so schön, was immer so als negativ, tief.
Genau.
Ich sage immer, es ist eine Pause, die wir von der Natur bekommen. Ich meine, wie schön ist das denn? Ne, die Natur sagt, legt euch hin oder macht eine Pause. Wie schön ist das denn? Wir finden sie einfach störend und nervend und gehen drüber weg. Also ne, von daher, es ist eine schöne Erklärung, finde ich, die aus der Wissenschaft kommt, aber sowas Greifbares halt, wofür der Schlaf da ist, also finde ich super. Schlaf, ich sage immer so, ja, oft zu den Leuten so, Schlaf ist eigentlich ganz einfach, wenn man ihn nur lässt. Man muss sich Schlaf in Ruhe lassen. Vom Ablauf her, wie der Schlaf ist, also Evolution habe ich das auch so verstanden, dass wir halt immer sehr viel polyphasisch geschlafen haben. Das heißt, wir haben in unterschiedlichen Phasen geschlafen, tagsüber Nickerchen, nachmittags vielleicht nochmal hingelegt, dann nachts Kinder, okay, das haben wir heute auch noch, dann gab es mal, ist das Feuer noch an, sind Tiere noch da. Also wir sind eigentlich gewohnt, aus unserer Entwicklung her, in Phasen zu regenerieren. Heute versuchen wir sehr stark alles in diese 8 Stunden. Herr Malzburg, wie lange muss ich schlafen? So, ja, es gibt einen Schnitt, aber ob das richtig ist, weiß keiner. Aber zumindest, und dann sagen, ja, ich muss jetzt diese 8 Stunden perfekt schlafen, also monophasisch zu schlafen. Es gibt ja Leute, die haben diesen Ansatz zu sagen, nein, wir können das, wie sagen wir mal, lockern, auf 24 Stunden ziehen und regenerieren in Polyphasen. Mhm. Wie stehst du denn dazu und was sagt eigentlich das Thema, mit dem du dich auch relativ viel beschäftigt hast, innere Uhr dazu, also dieses Hell-Dunkel, ne? Wir sind danach ausgerichtet. Was hältst du davon, in verschiedenen Phasen zu schlafen? Also nicht nur zu sagen 8 Stunden, sondern mal tagsüber 1,5 Stunden reinholen, in Zyklen schlafen, nicht in Stunden und so. Wie ist deine Meinung zu dem Thema? Es ist ein großes Thema, ich weiß.
Such dir was aus. Aber so sehe ich es auch in meiner Forschung und so sehe ich es überhaupt im Leben. Man kann nicht sagen, das eine ist richtig und das andere ist falsch.
Nee, ist ja eine Meinung, ist ja kein falsch-richtig.
Auf beiden Seiten gibt es irgendwo Wahrheit, nicht?
Genau, ja.
Und es ist ja halt sehr selten im Leben, dass es so einen klaren Schwarz-Weiß-Kontrast gibt. Ja. Ich denke schon, wenn man sich natürlich jetzt so unseren inneren Rhythmus angucken, du hast ja auch schon auf die innere Uhr verwiesen, nicht? Ist es so, dass wir in der Nacht, wenn es halt dunkel ist und auch von außen her halt dunkel ist und die Nacht sozusagen begonnen hat, werden ja auch im Körper Prozesse in Gang gesetzt, die ideal sind, um in Zusammenarbeit mit dem Schlaf die besten Voraussetzungen zu schaffen für deine Gesundheit, diese Nachbearbeitung, die ich beschrieben habe. Mhm. Nun müssen wir aber auch sagen, diese Idee, dass du einen sogenannten monophasischen Schlaf hast, dass du also nur in der Nacht schlafen darfst, sonst bitteschön dann 16 Stunden am Tag wach und dann wieder 8 Stunden schlafen, das führt natürlich bei vielen dazu, dass die unglaublich frustriert sind, weil sie sagen, das kann ich gar nicht, das ist für mich ein großes Problem. Und ist das denn so von der Natur vorhergesehen, dass du so schlafen musst? Und wir haben ja eben gerade sogar auch über, es ist toll, dass du das in Frage stellst, wie wir es beschreiben, über das Mittagstief gesprochen. Ja? Und es ist tatsächlich so, dass die innere Uhr ein Dip in unserer, wie heißt es, Arousability, in unserer Leistungsfähigkeit, Erregbarkeit sozusagen, Aufmerksamkeit, nicht? In den Nachmittagsstunden, in den frühen Nachmittagsstunden auch sozusagen verursacht, wo man da eigentlich das Gefühl hat, oh, ich könnte mich schon wieder hinlegen, ich hätte jetzt eine Pause machen, das funktioniert bei mir gerade nicht. Wenn man also anhand der inneren Uhr schaut, hat man doch den Eindruck, eigentlich gibt es ja mehr als eine Phase innerhalb der 24 Stunden, wo ich schlafen kann, nicht? Das ist vielleicht auch eine zweite Phase. Trotzdem würde ich sagen, dass man der Hauptanteil des Schlafes schon noch in der Nacht liegen sollte, weil dort einfach auch aufgrund der inneren Uhr Voraussetzungen geschaffen werden, die ideal sind. Man weiß beispielsweise, dass der Traumschlaf, der Rapid Eye Movement Schlaf, also mit diesen schnellen Augenbewegungen, der ist viel wahrscheinlicher in der Nacht, weil es spielt die innere Uhr eine große Rolle und den hast du viel weniger am Tag, auch wenn du es versuchst. Du kommst dann vielleicht irgendwann mal rein, wenn du lange am Tag schlafen würdest, aber nicht in dem Maße. Mhm. Man weiß ja auch von Nachtschichtarbeitern, wenn die am Tag schlafen, die sind ja hundemüde, wenn sie da rauskommen, aber die haben trotzdem große Probleme, weil ihre Körpertemperatur aufgrund der inneren Uhr wieder hochreguliert wird, die haben sehr fragmentierten Schlaf, die haben Probleme einzuschlafen, häufig trinken die dann irgendwie ein halbes Glas Bier, um irgendwie runterzukommen und endlich einschlafen zu können. Die haben sehr wenig Traumschlaf, also das ist nicht ideal. Warum kann man trotzdem sagen, dass in bestimmten Situationen des Lebens ein polyphasischer Schlaf, das heißt, dass man halt mehrere Abschnitte am Tag einfach schläft, egal wann man es tut, auch gut sein kann? Ja, ich habe 4 Gründe, die 16, 15, 14 und 12 sind. Das heißt, als die alle klein waren und Babys waren und wir irgendwie gar nicht geschlafen haben, da wäre ich ja total bekloppt gewesen, wenn ich die Stunde, ja, die Gunst der Stunde genutzt hätte, wann meine Kinder schliefen, selbst zu schlafen. Nicht? Mhm. Oder wenn man in einer Situation ist, bei Nachtschichtarbeit, haben wir auch drüber gesprochen, wenn ich vielleicht am Morgen, in den Morgenstunden nicht so zusammenhängend und lange schlafen kann, sagt man auch, dann hab vielleicht noch mal 2, 3 kürzere Naps, also kurze Mittagsschläfe, später, damit du irgendwie dich noch mal ein bisschen erholen kannst, nicht? Da kannst du auch nicht sagen, nee, also das geht jetzt nicht, bitte nur zusammenhängend schlafen, nicht?
Mhm. Aber warum hast du es denn nicht beibehalten
jetzt? Es hängt natürlich sehr von der Lebenssituation ab, nicht?
Also
aber ist doch, okay. Wenn man jetzt so sagt, aus evolutionärer Sicht, es gibt ja diese Studien von dem Jerome Siegel, einem sehr berühmten Schlafforscher aus den USA, der halt, ich glaube, zu Naturvölkern gegangen ist, um den Äquator in, ich glaube, Südamerika und in Afrika und sich angeguckt hat, wie schlafen die eigentlich, wie sind so die Schlafverhalten. Und der hat halt gesehen, dass die erstens doch relativ lange auch am Abend wach bleiben und zweitens morgens, wenn sozusagen der Sonnenaufgang ist, relativ gut gematcht mit dem Sonnenaufgang, dann sozusagen aufwachen und den Tag wieder angehen. Und die haben nahezu gar nicht genappt, also keinen Mittagsschlaf gehabt. Mhm. Das heißt, wenn man jetzt so sagt, okay, die leben ja sozusagen präindustriell, so wie wir uns das vorstellen, wie wir es vor einigen Jahrhunderten auch gemacht haben, ja, da sieht man das jetzt nicht so, nicht, dass man das jetzt in einem polyphasischen Schlaf haben. Aber nochmal, es hängt ja sehr von deiner Lebenssituation ab, hast du viele Kinder, schlaf wann immer du kannst.
Okay, schlaf wann immer du kannst. Kurz nochmal, du bist ja, schätze ich, auch wieder zurückgesprungen auf den Nachtschlaf. Also, ne, okay, auch Kinder im Teenageralter können auch einen in den Schlaf rauchen.
Das stimmt.
Und ich schätze mal, dass du immer noch die Momente hast, wo du auch mal kurz die Augen zumachst tagsüber. Das heißt, man kann es machen, ja. Man kann auch, sagt auch keiner, dass es falsch ist, nicht zu sagen, man holt sich auch mal tagsüber den Schlaf, aber so aus deinen Erfahrungen, die du gesammelt hast, sagst du schon, dass die Nacht natürlich, und das hast du mit den Völkern eben auch so gesagt, dass die, schätze ich mal, mit dem geringeren Schlaf, den sie haben, der aber qualitativ dann wahrscheinlich so gut ist, dass sie einfach das in der Zeit abdecken, ist, dass man immer sagt, okay, wenn wir eine optimale Zeit für uns haben, die wir schlafen, und diese qualitativ so hochwertig schlafen können, wie wir schlafen, müsste es eigentlich für einen normalen Tag reichen.
Müsste es, wobei man natürlich auch dazu erwähnen muss, mit dem außerhalb der Nacht schlafen, das hängt auch immer sehr von der Person ab. Und wenn du zum Beispiel eine Person hast, die eine Insomnie hat, nicht? Also Probleme, regelmäßige Probleme mit dem Einschlafen, Durchschlafen oder frühen Aufwachen, also nicht.
Ja.
Es kann natürlich auch andere Gründe sein, die dazu führen, aber wenn wir jetzt mal davon ausgehen, das ist eine richtige Insomnie, nicht? Da sagt man halt nicht, du solltest dich jetzt am Tag da mal hinlegen und jetzt dein Schlafdefizit nachholen, wenn das denn tatsächlich auch verbunden ist mit einem Schlafdefizit und nicht eine paradoxale Insomnie ist, dass du dann dich am Tag vielleicht nicht hinlegen solltest, weil das Schlafdruck abbaut und dann hast du halt am Abend es schwer einzuschlafen und du wachst auch leicht in der Nacht auf, weil du halt nicht mehr diesen tiefen Tiefschlaf hast.
Ja.
Die ist es dann, glaube ich, schon besser, da eher drauf zu verzichten, nicht?
Okay.
Weil, wie gesagt, die Lebenssituation ist definitiv immer mit in die Gleichung einzubeziehen und bei Kindern sage ich, schlaf wann immer du kannst. Nochmal, klar bleibe ich trotzdem dabei, für den durchschnittlichen Menschen ist es schon so, dass die Nacht das Hauptzeitfenster darstellt, in der wir uns erholen sollten, auch natürlich schlafen sollten, aber auch wenn man nicht schläft, wenn man isst nicht, man befindet sich im Dunkeln, man rennt nicht herum, ja, ist das Erholung, ja, das ist auch das, eine andere Sache, die man auch diskutieren kann, ist nicht schlafen, aber ruhen, schon irgendwie was wir komplett in Frage stellen müssten. Klar, nicht schlafen und ruhen, aber gestresst sein dabei, weil man eben nicht schlafen kann, das ist eine andere Geschichte. Nicht?
Genau,
Die Nacht als solches ist für mich schon der wichtigste Zeitabschnitt, aber es spricht trotzdem nichts dagegen, dass man am Tag, wenn man mit der Nacht kein Problem hat, auch Mittagsschlaf hält. Nicht?
Mhm.
Aber wenn man in der Nacht 7-8 Stunden schläft, und dann trotzdem am Tag das Gefühl, ich bin so müde und ich muss trotzdem immer noch einen langen Mittagsschlaf halten, dann ist es vielleicht auch so, dass man mal das ärztlich, wenn es jetzt regelmäßig kommt, abklären sollte, weil dann kann es auch sein, dass der Nachtschlaf vielleicht nicht gut genug ist, ja, dass man vielleicht eine Schlafapnoe, diese Atemaussetzer hat und deshalb so dahinterherhängt und noch müde bleibt und am Tag dann lange schlafen, nachschlafen muss.
Ja,
also kann man natürlich als Gesamtpaket betrachten.
Das ist ja das Schöne, dass unser Leben so abwechslungsreich geworden ist über die ganzen vielen Jahrhunderte jetzt und dass wie es da noch ist, wie es bei vielen Themen so ist, dass der Stefan immer individuell ist. Und das macht es für mich auch immer so spannend, mit den Menschen zu arbeiten, weil jeder irgendwie andere Geschichten erzählt und ich keinem sagen kann, mach diese 10 Punkte und dann schläfst du perfekt, sondern man muss eintauchen. Manchmal ist es wirklich einfach auch nur emotional getrieben. Und mit kleinen irgendwie emotionalen oder psychologischen Hintergründen, die Leute schon so entspannt sind, auf einmal sagen, ach ja, das wusste ich gar nicht, jetzt endlich weiß ich das und dann kann ich wieder schlafen. Also es ist sehr, sehr variabel. Aber wir haben jetzt polyphasisch und monophasisch tagsüber schlafen. Ich zitiere, weil das, was du sagst, und das gehört nochmal zwischendurch aus deinem Buch, schreibst du, der Tag oder der Schlaf ist eine Aufgabe für 24 Stunden. Also dass wir uns 24 Stunden im Prinzip um unseren Tag, unseren Schlaf drehen soll, könnte, sollte, müsste vielleicht, oder zumindest mal in der Betrachtung, wenn man sich das mal für sich überlegt, wie schlafe ich denn, wie passt das zu mir? Was heißt das 24-Stunden-Aufgabe für den Schlaf?
Man sollte ja eher sagen 16 Stunden. Stunden. Aber ich weiß, dass ich mir das, was ich einfach halt versuche zu vermitteln, ist, das geht halt nicht darum, wenn man sagt, oh, ich möchte jetzt irgendwie gut schlafen, was kann ich da gut machen? Ah, geht es darum, dass ich in der Stunde, bevor ich mich dann schlafen lege oder zu Papier, dann anfange, darum zu kümmern und zu sagen, ach, ich habe ja gelernt, ich soll das Mobil ausmachen, oder jetzt soll ich mal ein bisschen runterkommen. Das sind alles Dinge, die du natürlich trotzdem machen sollst. Aber man soll natürlich auch verstehen, was ist sozusagen relevant für meinen Schlaf. Das ist natürlich das, meine Vorbereitung für den Schlaf am Abend, ja, wie ich den Schlaf vorbereite. Das ist natürlich auch, was ich am Tag mache, wenn ich mental aktiv bin, wenn ich physisch aktiv bin, das wissen wir alle, renne ich 10 Kilometer am Tag, bin ich hundemüde am Abend und schlafe gut ein, ja, oder wenn ich eben viel am Tag gemacht habe, jetzt nicht direkt unmittelbar vom Schlaf, dann fällt es mir auch nicht so schwer einzuschlafen, weil ich dann richtig merke, dann liegt mir Schwere im Hirn, ich brauche wirklich den Schlaf, um mich zu erholen und das nachzuarbeiten. Das nennt sich halt homöostatischer Schlafdruck, aber auf der anderen Seite gibt es halt auch unsere innere Uhr. Und die innere Uhr, ja, das ist so ein System, das halt sicherstellt, dass Abläufe in unserem Körper koordiniert ablaufen, dass jedes Organ weiß, wann es was zu tun hat, wann sind Hochzeiten des Metabolismus, wann erwarte ich, dass hier der Mensch was isst oder wenn er durch die Gegend rennt und Essen sucht, ja, aus, wenn es mal rein kognitiv gesprochen, und wann ruht dieser Mensch. Und diese innere Uhr, die muss ja irgendwie wissen, wo befinden wir uns eigentlich in der äußeren Zeit. Das ist, und dafür benutzt sie primär Licht, nicht? Weil am Tag ist es hell und wir sind ja nun mal am Tag aktiv und in der Nacht ist es dunkel und dann weiß die innere Uhr halt mit Hilfe der Augen, okay, jetzt ist es Zeit, sich schlafen zu legen. Und wenn man dann darüber nach, und dann gibt es halt noch, das muss ich noch erwähnen, auch andere Faktoren, sogenannte non-photic cues, also Nicht-Lichtfaktoren, die der inneren Uhr auf die Sprünge helfen. Wo befinden wir uns gerade in den 24 Stunden? Wie körperliche Ertüchtigung, also physische Aktivität, wie Essen, Temperatur, ja, vielleicht auch sogar deine Körperposition, das ist auch was ganz Spannendes. Also wenn du abends in der Regel liegst du ja und rennst nicht mehr rum und sitzt nicht. Und das kann natürlich auch dazu führen, dass dein Körper auch dann abscreent, okay, jetzt ist es unter deiner inneren Uhr. Jetzt ist es halt bald wichtig, auch die Nacht vorzubereiten, die biologische Nacht. Und wenn man jetzt das ganze Konzept der inneren Uhr sich überlegt, okay, dann ist es natürlich gut, dass ich ein Verhalten an den Tag lege, was dieser inneren Uhr hilft, deutliche Kontraste zwischen Tag gleich Aktivität und Nacht gleich Ruhe, Erholung, Nachbearbeitung zu schaffen. Und das schaffe ich, indem ich viel Licht zum Beispiel in den Morgenstunden oder am Tag bekomme und weniger Licht am Abend. Indem ich viel am Tag mich körperlich aktiviere und mental aktiviere, weniger am Abend. Indem ich am Tag vor allem esse, weniger am Abend. Diese Kontraste helfen meiner inneren Uhr auf die Sprünge, diese zu verstehen, wann ist es Tag und wann ist es biologische Nacht. Und das hilft dann natürlich auch, da gibt es Studien zu, mir in der Nacht besser zu schlafen. Das klingt irgendwie verrückt, aber es gibt tatsächlich Studien, die gezeigt haben, dass Leute, die in den Morgenstunden eher mehr Licht bekommen, als andere Leute, die eben weniger Licht in den Morgenstunden bekommen, die schlafen abends früher ein. Ja. Und die haben auch einen stabileren Schlaf. Mhm. Und deshalb sage ich halt, das ist so eine Kernthese, Theorie in meinem Buch, ja, dann das ist eine 24-Stunden-Aufgabe. Ja.
Ja.
Du musst halt den Schlaf nicht in den letzten 30 Minuten, bevor du ins Bett gehst, vorbereiten. Du musst von morgens an, von dem ersten Wimpernschlag, den du aufmachst, geht's halt los. Und es ist halt wichtig, beispielsweise sich aufs Fahrrad zu setzen oder zu Fuß zur Arbeit zu gehen. Ja. Oder du jetzt, wie ich es ja auch sehe, wahrscheinlich vor dem Fenster zu sitzen. Mhm. Ich habe von links auch ein Fenster, mhm, wenn man jetzt nicht raus kann. Dass man einfach seine innere Uhr synchronisiert, nicht?
Ja. Sprünge hilft. Ich habe heute Morgen auch einen Post gemacht bei Instagram, dieses Thema Morgenroutine, weil ich auch finde, dass man die Nacht schön abschließt mit einem,
genau,
mit etwas Schönem, wenn man aufsteht. Also dass man sozusagen, ich nenne es jetzt mal Dankbarkeit, ist jetzt ein bisschen esoterisch vielleicht, aber so dieses schön rauskommen, schön reinkommen, dann ordentlich durchlaufen den Tag, also auch mal an die Grenze gehen, also körperlich auch mal Sport, ja, machen, sich mal reizen und mal Energie richtig rauszulassen, um dann abends müde zu sein und sich dann gut zu fühlen und dann hinzulassen. Also dieses, ne, dieses auch so in so einem harmonischen Ding mal durchlaufen zu lassen und nicht irgendwie Augen auf und sofort zack und nur verbrennen, 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 ja, sondern ich wollte dich nicht kritisieren, ich wollte nur anschließen, ne? So dieses, das meine ich mit diesem, wie du auch sagst, dieses durch den Tag zu laufen und sich zu wissen, okay, ich will abends schön da liegen, müde sein und schlafen. Wenn man ein Schlafproblem hat, sollte man das wahrscheinlich wirklich so mal sich angucken. Wenn du keins
ich finde es toll, wie du das mit diesen Transitions, also mit diesen Übergängen beschreibst, weil das, was du jetzt ja beschrieben hast, am Abend versuchen wir häufig einen Übergang, einen weichen Übergang zu schaffen, damit wir in den Schlaf hineingleiten können. Und so müssen wir, das finde ich vollkommen richtig, auch morgens, wenn wir aufwachen, einen Übergang schaffen, indem wir weich in den Tag hineingleiten. Mhm. Man kann nicht aufstehen und zack und durch diesen Punkt.
Das spüre ich sofort. Ja. Ja.
Das ist sehr schön, nicht? Weil, ja. Aber das, was eben zeigt, nicht? Man kann, wenn man über den Schlaf redet, nicht nur über die Stunden vor dem Schlaf reden, man muss auch, wenn man über den Schlaf redet, über die Stunden reden nach dem Aufwachen.
Ja, genau.
Und man weiß, dass die einfach wichtig sind, sogar physiologisch. Man weiß, dass man, wenn man aufwacht, setzt man ein ganz großem Ausmaß Cortisol frei, ein Stresshormon, was wichtig ist, um einfach den Körper zu aktivieren.
Genau.
Und man weiß auch, dass dieses Stresshormon Cortisol auch die Uhren, die wir eigentlich in allen Körperzellen haben, sozusagen wie so ein Motor startet und sagt, hey, jetzt hat ein Tag angefangen.
Mhm.
Das heißt Cortisol Awakening Response. Man weiß, dass der Kontrast zwischen dunkel zu hell eine ganz wichtige Rolle für diese Cortisol Awakening Response spielt. Das heißt, wenn ich dann aufwache und
jetzt hängt es gerade. Hallo?
Jetzt bist du
da. Sehr gut. Läuft immer noch, muss ich gleich rausschneiden. Du warst, vielleicht steigst du einfach nur mal kurz ein beim Thema Cortisol.
Awakening Response.
Awakening Response, genau.
Okay. Also es ist einfach so, dass man auch weiß, dass dieser Wechsel von der Nacht, vom Dunklen zum Hellen, ja, ein ganz wichtiger Wechsel ist, um einen physiologischen Prozess in unserem Körper in Gang zu setzen, der Cortisol Awakening Response heißt. Da wird viel von diesem Stresshormon Cortisol freigesetzt, was unseren Körper aktiviert, was unseren Uhren im Körper sagt, jetzt ist es Zeit für einen neuen Tag, jetzt ist es Zeit, sich sozusagen den Metabolismus hochzufahren.
Mhm.
Und das zeigt einfach, nicht nur am Abend ist es wichtig, runterzukommen und diese Stressachsen runterzufahren, das Licht zu reduzieren, ja, und wenig aktivierende Dinge zu machen, um sozusagen beste Voraussetzungen für den Schlaf zu schaffen. Es ist auch wichtig, am Morgen, wenn man aufgewacht ist, gute Voraussetzungen für den Tag zu schaffen, das Wachsein. Und diese Kontraste helfen dir auch, dann deinen Schlaf, das verspreche ich dir, eben auch auf lange Sicht, wenn du auf deinen Rhythmus achtest, zu verbessern. Klar, gibt es da Ausnahmen. Wenn ich eine Schlafapnoe habe, da kann ich mich tausendmal mit Licht am Morgen beleuchten, da muss ich natürlich was machen, damit ich meine Schlafapnoe behandle.
Ja, natürlich, das macht es.
Also diese Limb Movements Hub oder ein Restless Leg oder sowas, da brauche ich natürlich eine Behandlung. Da kann ich nicht sagen, ich kriege ein bisschen Licht am Morgen und dann habe ich das behandelt. Nicht?
Klar, ja, oder wenn ich.
Wir haben halt tatsächlich, schaffen keine guten Voraussetzungen für ihre innere Uhr, nicht?
Ja,
absolut. Hier drin sitzen wir, wenn du auch über ältere Menschen nachdenkst, die ja häufig dann einfach gar nicht mehr vor die Tür gehen und sowas, nicht?
Ja,
Das ist halt keine gute Sache. Und vieles von unserem Leben, auch als jüngere Erwachsene, hat sich halt nach drin verlagert. Nicht?
Mhm, genau.
Viele Dinge, die wir dann aktiv machen, die uns aktivieren sollen, die irgendwie was auch mit körperlich erfüllen, die haben wir dann in den Abend verschoben. Nicht?
Ja, genau. Ja.
Das ist natürlich nicht so geschickt.
Ja, absolut. Ja, das ist der, dann wieder dieser Rhythmus, diese 24 Stunden, die man sich angucken sollte. Jetzt haben wir so viel auch so Körper und Rhythmus und vorgegebene Themen und innere Uhr und so, was mich immer wieder interessiert und auch fasziniert und viele Leute auch fasziniert und wie den meisten auch gar nicht bewusst ist, ist das, was im Gehirn passiert in der Nacht. Und du bist Neurowissenschaftler und das ist extrem spannend. Also viele Leute fragen mich immer, Herr Malzburg, ich habe gehört, man kann im Schlaf lernen. Und sagt, ihr lernt im Schlaf. Also im Prinzip ist das Aussortieren der Inhalte und so. Da kennst du dich viel besser aus. Mal so ganz einfach gesagt, wir kommen auch schon so langsam Richtung Ende, obwohl das nochmal ein Riesenfeld, da müssen wir fast schon mal ein eigenes Lead-Chat drüber machen. Also ganz einfach gesagt, aus deiner Sicht als Neurowissenschaftler, was passiert mit unserem Gehirn in der Nacht und was passiert mit den Inhalten? Okay, die Traumfrage stelle ich danach nochmal, weil das wird jetzt das nochmal komplexer machen, aber so grundsätzlich, was passiert mit unserem Gehirn in der Nacht und was passiert mit den Inhalten, also Lernen und wirklich Themen, die wir am Tag aufschnappen in unserem Gehirn in der Nacht? Wie wird das alles so verarbeitet?
Ja, und da muss man tatsächlich erstmal mit dem Tag anfangen. Es ist einfach so, wenn du am Tag Dinge erlebst, ja, wenn du etwas erlernst, das ist ja auch ein Erlebnis, nicht? Dann wie kannst du sozusagen diese Gedächtnisspuren, die du dort anlegst im Gehirn, nicht? Wie kannst du die verstärken? Indem du wiederholst, indem du zum Beispiel deine Vokabeln, deine schwedischen Vokabeln wiederholst und wiederholst. Ja? Eine andere Sache, die du machen kannst, indem du, und das wissen wir alle, ein Erlebnis mit einem starken Gefühl, an ein starkes Gefühl koppeln. Ja? Mhm. Wenn du beispielsweise was machst, ne, du gibst eine Präsentation als Mentor, machst eine Schlafschulung und die Leute sagen einfach danach, Mensch, Christoph, das war der Knaller, du hast mir wirklich viel geholfen und so weiter. Das gibt dir ein Glücksgefühl, da kriegst du eine starke Verknüpfung. Das ist was, wo ich viel gutes Feedback bekommen habe, das ist was ich irgendwie für mich bewahren muss. Das ist ein gutes Erlebnis, nicht? Oder es kann ja auch andersherum sein, dass du was hast, wo du ein Erlebnis, das du mit einem starken negativen Gefühl verkoppelst. Mhm. Wenn man jetzt das rein evolutionär betrachtet, was bedeutet das? Etwas, was ich viel lerne, viel wiederhole, etwas, was ich mit starken Gefühlen verkoppel, das sind Inhalte, die anscheinend eine Relevanz haben für mich, für mein Fortbestehen, für mein Überleben in der Zukunft. Und das, was passiert, ist halt diese Gedächtnisspuren, die ich neu anlege. Wenn ich dann halt zum Beispiel starke Gefühle daran koppel, diese Gedächtnisspuren werden sozusagen an diese Gefühle gekoppelt und werden dann in der folgenden Nacht, ja, wenn ich dann schlafe, reaktiviert. Weil das Gehirn geht durch all das, was ich so am Tag erlebt habe, in einer Schnellfassung durch und merkt dann immer, sieht dann immer diese Peaks. Ah, guck mal, da hat der Christoph doch ganz viel Lob bekommen. Zack, das müssen wir erinnern. Das muss in den Langzeitspeicher. Und Langzeitspeicher bedeutet, dass diese Gedächtnisspur, die eigentlich noch instabil ist, reaktiviert wird und durch bestimmte, und ich will es nicht zu kompliziert machen, Prozesse wird dieses Netzwerk im Hirn, was sozusagen diese Gedächtnisspur repräsentiert, bestärkt. Die Verknüpfungen werden dazwischen gestärkt. Aber eine Menge von Verknüpfungen, die nicht relevant sind, werden auch weggenommen. Was ja auch wichtig ist, das Hirn möchte seine Ressourcen im besten Maße nutzen, um Dinge, die relevant sind, zu speichern. Es gibt aber auch eine Vielzahl von Dingen, die nicht relevant sind. Ja?
Ja.
Wir sprechen zum Beispiel jetzt und ich sehe im Hintergrund bei dir, dass du rechts ein Bild hast, von dir aus links gesehen, von einem Vogel, glaube ich, der auf irgendwas sitzt. Nicht genau. Und mein Hirn, wenn ich am Tag wach bin, screent so vieles. Und es screent auch jetzt dein Background, also wie der Zimmer aussieht und so weiter. Aber das sind vielleicht Gedächtnisinhalte, die für mich jetzt nicht relevant sind. Trotzdem muss es das immer die ganze Zeit screenen, weil es könnte ja plötzlich sein, dass irgendwas passiert, dass der Vogel aus dem Bildschirm rausfliegt und auf mich zu oder so.
Wow, das wäre cool.
Also man muss ja immer sozusagen diese Hintergrundinformation, diese Hintergrundgeräusche screenen. Und das führt auch dazu, dass das Hirn angeregt wird. Aber diese Form von Verarbeitungsprozessen, die müssen wir ja nicht in den Langzeitspeicher überführen.
Mhm,
man weiß halt, dass man auch den Schlaf braucht, um genau solche neu geformt, also solche Netzwerke, die du brauchst, um Hintergrundinformationen zu verarbeiten, wieder auf eine Baseline zu bringen, auf einen Basiszustand. Das heißt Synaptic Downscaling. Und das passiert halt auch im Schlaf. Das heißt, Schlaf.
Passiert das nur im Schlaf?
Was sagst du?
Passiert das nur im Schlaf? Passiert das auch tagsüber oder eigentlich nur im Schlaf?
Achso, okay, okay. Klar, du hast natürlich auch Gedächtnis konsolidierende Prozesse in der Wachheit, nicht? Das hängt natürlich immer von der Interferenz ab, das heißt von der Störung. Wenn ich am Tag beispielsweise jetzt was lerne und du danach sagst, jetzt lernst du eine andere Vokabel. Erst lernst du schwedische Vokabeln und dann komme ich mit einer neuen Liste an und sag, jetzt lernst du die. Dann kommt es natürlich zu Konkurrenzen, nicht? Und das kann natürlich dazu führen, dass das erschwert. Aber es kann natürlich sein, wenn du jetzt eine Vokabelliste lernst, mehrfach, und dann nahezu gar nichts machst, sondern einfach nur daher sitzt. Quiet Wakefulness, dass du trotzdem auch zu einem gewissen Ausmaß Konsolidierungs-, also Verfestigungsprozesse siehst.
Okay.
Aber trotzdem weiß man, dass der Schlaf einfach aufgrund dessen, weil dieser äußere Einfluss ja gedämpft wird, ja, das Tor zum Bewusstsein, der Thalamus schließt sich zu oder dämpft die meisten Eindrücke, die von außen kommen, dämpft die ab und sagt, nee, jetzt ist es sozusagen Zeit, dass das Hirn für sich selbst durch all das Erlebte durchgeht und dort eine Selektion vornimmt. Was ist relevant? Was muss reaktiviert werden und in den Langzeitspeicher übertragen werden? Und was ist nicht relevant? Weg damit. Mhm. Weg mit diesen neuen Verbindungen. Wir können ja nicht jetzt neue Verbindungen aufrechterhalten für Informationen, die nicht relevant sind, weil das kostet. Da muss ich mehr Energie einsetzen.
Schön
gesagt. Das ist so die Gedächtnisgeschichte. Aber das, was man halt auch weiß, ist, da hat der Jan halt doch viele schöne Studien zu gemacht, mein Doktorvater, dass du nicht nur Gedächtnis, was du erlernt hast, reaktivierst und damit in den Langzeitspeicher überführst, sondern eben Gedächtnis anscheinend auch sozusagen analysierst und versuchst, das in größere Netzwerke einzubauen. Das ist das, was ich vorhin meinte mit dir, dass du einen einsichtsfördernden Effekt hat. Mhm. Dass du plötzlich erkennst, man sagt ja auch, das wissen wir noch von früher. Du hast ein Problem gehabt, da haben die Eltern gesagt, schreib es auf, leg es unter das Kissen, schlafen Nacht drüber. Und dann morgens hast du das Problem gelöst oder hast eine größte Chance. Und dann gibt es eine Vielzahl von vielen interessanten Anekdoten, wo auch berühmte Wissenschaftler genau das erzählt haben, dass sie genau solche Effekte erlebt haben.
Ja.
Und scheint so zu sein, dass der Schlaf natürlich uns nicht nur hilft, Gedächtnis in einen Langzeitspeicher zu überführen, sondern eben auch Muster zu erkennen. Wie kann ich Gedächtnis am besten ausnutzen? Das ist das, was ich vorhin meinte. Dass wir als Persönlichkeit reifen, dass wir mental reifen, dass wir das ganz große Ganze noch besser verstehen.
Ja.
Das ist nämlich auch eine der, wie viele auch glauben, wichtigen Funktionen des Schlafes.
Ja, super. Ja, schön. Genauso hatte ich das auch immer so verstanden. Und das finde ich das Faszinierende daran, dass man so eine Präkonditionierung hat, die man über die Jahre aufbaut und jede Nacht dagegen gespielt wird, um zu gucken, wie du gesagt hast. Ich sage den Leuten manchmal auch, wenn sie ein Problem haben, nehmen sie es einfach mit ins Bett, ohne drüber nachzudenken, gucken, was es macht. Ne, diese Küchenpsychologie, schlafen in der Nacht drüber, wie du gesagt hast. Es hilft, also es gleicht ab, ich kenne das Problem, es ist gar nicht so schlimm, ne, bla bla bla. Es ist total faszinierend und eigentlich ist es irgendwie auch nachvollziehbar, wenn man mal drüber nachdenkt, weil sonst würden wir alle ausflippen oder wir würden gar nichts lernen oder irgendwie so, es muss ja irgendwas passieren. Und wenn wir sagen, es passiert in der Nacht, macht das den Schlaf dann natürlich noch irgendwie faszinierender und auch interessanter und wichtiger auch. Vorletztes Thema, Träume. Dock da an. Ich sage immer, korrigiere mich bitte, wenn es nicht so ist, ich sage immer, in der Nacht verarbeiten wir in den Träumen Emotionen und visuelle Eindrücke, ohne dass das Logikzentrum gleichzeitig funktioniert. Und dann gehen natürlich die Dinge schön durcheinander und wild. Und das ist auch wichtig, weil es im Prinzip wie so eine Art therapeutische Leistung ist, die wir nachts bekommen. Weil wenn wir den ganzen Schwachsinn, nenne ich es mal, den wir tagsüber erleben, nicht in der Nacht emotional und visuell verarbeiten, würden wir irgendwann komplett durchdrehen.
Bin ich vollkommen auf meiner Seite. Klar, es ist natürlich... Die Leute haben ja immer, auch wir als Menschen lieben es, Dinge zu rationalisieren, dass wir verstehen, okay, das ist der Algorithmus, das sind die Regeln, die dem zugrunde liegen, nicht? Und wenn wir natürlich dann an Träume denken, dann versuchen wir, ja, die schwarze Katze bedeutet das, das bedeutet das, das bedeutet das, nicht? Da würde ich jetzt vorsichtig sein, weil man sich, ich meine, Träume treten auch in Nicht-Traumschlafphasen auf, dann sind sie aber mehr sozusagen Fakten, bezogen. Das heißt, wenn man zum Beispiel nicht im Tiefschlaf aufweckt, dann kann es sein, dass jemand sagt, ja, ich habe gerade über die Vokabeln nachgedacht, die ich heute gelernt habe. Was ja auch Sinn macht, weil du reaktivierst ja die Gedächtnisspuren, ja, die eine Relevanz haben, nämlich deine eingelernten Schwedisch-Vokabeln. Wenn man im Traumschlaf allerdings ist, im sogenannten Rapid-Eye-Movement-Schlaf, dann ist es sehr häufig ein sehr diffuser, sehr emotional, emotionaler Trauminhalt. Wir wissen auch, wie du es gesagt hast, dass dieses Kontrollzentrum hier, der präfrontale Kortex, vor allem der dorsolaterale präfrontaler Kortex, nicht aktiv ist, außer bei luziden Träumern, nicht? Mhm. Bei Klarträumern. Und man weiß eben halt auch, dass von der Tiefe des Hirns Wellen nach über den Thalamus auf die Hirnrinde schießen, die möglicherweise dazu führen, dass Gedächtnisspuren aktiviert werden, gleichzeitig aktiviert werden, die normalerweise nie so aktiviert werden würden gleichzeitig. Weil das Hirn einfach gleich sagen würde, auch ja der präfrontale Kortex, ist doch Schwachsinn, der passt doch gar nicht zusammen. Dann kann man sich ja fragen, warum machen wir das? Und, das darf ich nicht vergessen, zu guter Letzt, bevor ich das sage, warum machen wir das, dann ist da auch noch dieser Mandelkern, nicht? Diese Amygdala, und das ist, die wichtig ist für die Verarbeitung von Emotionen, von Angst, auch extrem aktiv. Das heißt, es werden auch viele Gefühle, die mit diesen ganzen Gedächtnisinhalten oder Gedächtnisspuren, die aktiviert werden, auch gleichzeitig aktiviert. Und das führt dazu, natürlich dazu, dass ein unglaublich diffuses Bild entsteht.
Genau.
Und die Sache, ich denke, das, was einfach passiert, und das ist auch eine Theorie, die viele Forscher haben, zum Beispiel die Penny Lewis aus Manchester in UK, die sagt halt, wir brauchen den Tiefschlaf, um Fakten zu verfestigen, um sie in den Langzeitspeicher zu überführen. Genau. Wir brauchen einen Traumschlaf danach, um genau solche neu konsolidierten, verfestigten Gedächtnisinhalte nochmal zu reaktivieren, aber auch andere Gedächtnisinhalte. Und das Gehirn versucht dann sozusagen zu sehen, gibt es da irgendwelche Verbindungen, Vernetzungen, die normalerweise, wenn du wach bist, gar nicht erlaubt würden. Genau. Weil dann würde der präfrontale Kortex sagen, Schwachsinn, hör doch auf mit dem Unsinn.
Ja.
Das heißt, es ist schon sehr irgendwie, schon etwas sehr Kreativitätsförderndes. Andere könnten sagen, schon so schön, vielleicht schizophren oder so, dass es so verrückt ist, dass so viele Dinge gleichzeitig aktiviert werden, die eigentlich nicht dazugehören.
Genau.
Aber es ist eben auch was ganz Spannendes.
Ne? Ja, absolut. Und das ist das Faszinierende an Träumen halt auch.
Und dass eben auch diese Gefühle wieder auch sozusagen auch an die Oberfläche kommen und auch reaktiviert werden. Aber das, was interessant ist beim Traumschlaf, beim Rapid Eye Movement Schlaf, ist, dass die Amygdala zwar sehr aktiv ist, aber ein Botenstoff, der sehr wichtig ist für die Verfestigung, für die Speicherung von Gefühlen, von deren Intensität, der Noradrenalin heißt, in sehr, sehr geringer Konzentration vorhanden im Traumschlaf. Das heißt, möglicherweise hilft dir der Traumschlaf nicht nur dazu, Dinge eben zu reaktivieren und zu gucken, wo gibt es Verbindungen zwischen Gedächtnisspuren, aber auch Gefühle, die du am Tag erlebt hast oder auch vorher, Tage davor, nochmal zu durchleben, aber nicht sozusagen den Intensitätsaspekt zu verfestigen. Und das ist ja wichtig, weil wir dürfen ja nicht immer morgens aufwachen und wenn wir dann in eine Situation bekommen, die uns an etwas erinnert, was mit einem starken Gefühl verbunden ist, dass wir immer im gleichen Maße dieses ursprüngliche Gefühl durchlaufen. Wobei das schon auch begrenzt ist. Das weißt auch du. Wenn du jemanden nimmst, der ein posttraumatisches Stresssyndrom hat, der hat ganz häufig viele Trauminhalte um dieses Erlebnis, das zu posttraumatischen Stresssyndrom geführt hat. Und der wird immer noch eine starke Aktivierung zeigen, auch am Tag, wenn es dann zu diesen Situationen kommt oder diesen sogenannten Cues, diesen Triggern, die das heraus oder auslösen, so war das jetzt. Das ist so dieses Erlebnis hervorrufen.
Genau. Schön. Ja, super. Ja, spannend. Ich könnte da schon mal drüber reden.
Weil du kennst,
natürlich. Ja, klar, absolut. Ja, es ist echt faszinierend. Letzte Frage habe ich noch für dich. Du bist ja, du zitierst immer auch deine Kollegen und man hört immer so raus, dass du natürlich auch, musst du ja auch als Wissenschaftler rechts und links hörst und dich erkundigst und liest und hörst, was passiert. Was ist denn so bei uns auf der Straße, würde man sagen, der neueste Shit? Also was ist das Neueste, was passiert in der Wissenschaft gerade? So, was sind so die heißen Themen, also die so, man sagt, okay, wenn das jetzt so rauskommt, dann wissen wir wirklich mehr. Und was sind so die Entwicklungen, worauf konzentriert man sich im Moment so dieses, gibt so eine Trennung zwischen, okay, was körperlich, also wir wissen eigentlich ein bisschen, jetzt ist so dieses Neurologische sehr interessant und sehr fortschrittlich gerade. Ist das so die Entwicklung, die es gerade nimmt, oder was passiert in der Schlafforschung gerade so als neueste Entwicklung.
Gibt's da einen Trend? Wenn man jetzt ans Gehirn denkt, ich meine, darüber haben wir gar nicht gesprochen, ich fasse es einfach ganz schnell zusammen, du brauchst den Schlaf halt auch, vor allem auch den Tiefschlaf für die Hirngesundheit, weil du Abbauprodukte, wenn du am Tag die Birne oben benutzt und diese Abbauprodukte produzierst, aus dem Hirngewebe rausschwemmst im Tiefschlaf. Und wenn du das nicht tust, dann läufst du halt eine größere Gefahr für gewisse Hirnerkrankungen, wie zum Beispiel im Alzheimer. Wobei auch hier die Gleichung aus vielen Variablen besteht,
ja,
im Schlaf, um das mal ein bisschen auch zu relativieren. Aber wenn man darüber natürlich nachdenkt, dass solche Befunde, dass Schlaf wichtig für die Gedächtnisbildung ist, dass Schlaf wichtig ist für die Hirngesundheit, das sind ja nun auch, das gehen wir in Richtung einer Volkserkrankung wie zum Beispiel der Demenz, nicht? Mhm. Dem Alzheimer als die häufigste Form der Demenz, nicht? Und das ist natürlich schon unglaublich interessant. Wir wissen, wenn wir älter werden, dass wir häufig schlechteren Schlaf haben, dass der Tiefschlaf nicht mehr so intensiv ist, dass es auch zum Beispiel im Zusammenhang mit gedächtnisbildenden Prozessen nicht mehr so gut funktioniert, weil diese ganzen Hirnareale, die zusammenspielen müssen, um sicherzustellen, dass Gedächtnis verfestigt wird, das funktioniert nicht mehr so gut, das ist nicht mehr so gut koordiniert. Und da hat man natürlich jetzt schon auch die Überlegung, können wir Verfahren benutzen, um das Ganze wieder zu verbessern? Also nicht pharmakologische Verfahren. Mhm. Ich glaube, du hattest auch schon eins erwähnt, dass man sowas nimmt, wie dass man beispielsweise Stimulation macht, nicht? Dass man mit so einem Smartphone verbunden, wann immer du im Tiefschlaf bist und jetzt in der aufsteigenden Phase der Tiefschlafwelle, dann kriegst du halt einen auditiven Stimulus, damit du sozusagen eine stärkere Tiefschlaf, einen tieferen Tiefschlaf hast. Du kriegst eine Stimulation, eine leichte Oberflächenstimulation, um den Tiefschlaf über den Frontalkortex zu intensivieren. Okay. Es gibt so viele Ideen natürlich jetzt, den Schlaf und den Tiefschlaf als solches, als Ziel auszunutzen, um dann smarte Verfahren, nicht pharmakologische Verfahren zu nutzen, also wo du halt nicht ein Medikament nehmen musst,
wie
zum Beispiel leichte elektrische Stimulation oder bestimmte auditive Stimulation, um halt den Schlaf zu verbessern und dadurch möglicherweise eben auch gesundheitsförderliche Wirkung des Schlafes auszunutzen. Mhm. Aber super. Es gibt natürlich auch, das ist auch ein ganz heißer Bereich. Man weiß jetzt, dass viele Leute an der Schlafapnoe leiden. Mhm. Und man sieht, dass die Schlafapnoe haben immer gesagt, ja, mein Gott, bist ein bisschen unkonzentriert, da ist es vielleicht nicht so gut fürs Herz-Kreislauf-System. Aber jetzt weiß man auch, dass Schlafapnoe für nichts gut ist und die Leute auch ein erhöhtes Risiko haben für eine Demenz. Das heißt, okay, können wir smarte Systeme nutzen, um Leute schneller zu denken, die an Schlafapnoe leiden, weil das ist ein großes Problem. Ja,
absolut.
Du wachst ja nicht auf und sagst, jetzt habe ich eine Schlafapnoe gehabt. Nee. Das heißt, du brauchst Systeme und da ist zum Beispiel diese Mobil-Apps und so, die werden immer weiterentwickelt, um halt bessere Algorithmen zu finden, damit man Leute auch entdecken kann, die dann entsprechend, da gibt es viele therapeutische Maßnahmen, eine Therapie bekommen können, um dann diese ganzen blöden Folgen, ja, Gesundheitsfolgen eben auch zu minimieren, diese Risiken. Also dieses Sleep Tracking ist was unglaublich Interessantes. Wie kann man das noch verbessern? Ich würde nicht gleich alles verteufeln und sagen, alles, was jetzt irgendwie nicht eine Elektrode auf dem Kopf ist, ist Schwachsinn.
Nee, klar.
Wir arbeiten echt mal hart daran. Und das gibt dir natürlich auf einer viel größeren Ebene, auf einem größeren Level, die Möglichkeit, viel mehr Leute zu erfassen und denen halt auch im Hinblick
zu
helfen,
nicht? Ja, absolut. Ja, total. Also das, ich glaube das auch mal, es ist nur, wie bei vielen Dingen so, jetzt auch gerade in dieser Corona-Zeit, dass viel über Halbwissen schnell emotionalisiert und dann auch in einer Breite sozusagen Halbwissen auch verfaktisch wird, das dann wieder schwierig werden kann, besonders wenn es Auslöser hat auf gewisse Panikreaktionen, Druck, Unruhe, Stress. Ist das nicht bei diesen Schlaftrackern auch so, die grundsätzlich nicht alles falsch machen. Nur die Nutzung mit einem Halbwissen oder einem Nullwissen, was viele Leute über den Schlaf noch haben, kann natürlich dann hinten raus auch wieder schwierig werden.
Eine Sache, die ich nur noch, ich weiß, voraus. Die Zeit ist bald vorbei, noch erwähnen will, die nämlich toll ist auch, im Zusammenhang mit dem Lernen, da kann man sich auch fragen, warum kann das interessant sein? Ich weiß beispielsweise von einem ehemaligen Kollegen, der auch beim Jan promoviert hat und in England war, der Gordon Feld, der sitzt jetzt in Mannheim, glaube ich, der will sich den Schlaf zunutze machen, um bei Leuten, die halt an Drogensucht zu leiden, ja, den mit den Schlaf sozusagen so zu manipulieren, dass sie es verlernen, nicht? Und all solche Dinge sind natürlich spannend. Kann ich auch Schlaf nutzen oder Dinge stören im Schlaf, die dazu führen, dass bestimmte Sachen eben, bestimmte Verhaltensmuster nicht mehr gezeigt werden, nicht?
Spannend, also, ja, total. Das stimmt. Das ist
ein großes Gebiet.
Schlaf als Heiler und in noch größerer Form, als es bisher irgendwie sowieso schon, wie wir am Anfang gesagt haben, es ist für die Gesundheit extrem wichtig. Und das ist bei meiner These, die ich nicht widerlegt sehe nach unserem Gespräch jetzt, sondern teilweise vielleicht neu geordnet oder zumindest können wir, glaube ich, beide sagen, dass vielleicht Schlaf nicht das Wichtigste ist und Schlaf sicher auch neben Ernährung und Bewegung jetzt nicht, sagen wir noch, mehr Aufmerksamkeit bekommen sollte als die beiden anderen, aber zumindest endlich mal die Aufmerksamkeit bekommen sollte, die der Schlaf zumindest wissenschaftlich, aber auch aus meiner Sicht, aus der eher praktischen Seite her, auf alle Fälle verdient. Also ich glaube, das ist jetzt mal die Zeit, dass wir den Schlaf auch mal nach vorne bringen. Christian, vielen, 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 vielen Dank. Ich hätte mit dir auch noch ewig weiterquatschen können. Vielleicht machen wir noch mal eine zweite Runde zusammen irgendwann. Mal gucken, wie es so weiterläuft. Ich möchte, dass du vielleicht dein Buch bitte noch mal kurz hochhebst, dass die Leute es auch noch mal sehen.
Noch mehr Tipps in diesem wunderbaren Buch, aber natürlich vor allem, dieses Buch ist nicht in erster Hand ein Ratgeber, dieses Buch ist in erster Hand eine Zusammenfassung von dem, was wir wissen. Ne? Schlaf ist die beste Medizin, erschienen im Buchverlag eben Books.
Kann ich sehr empfehlen. Ich habe es aktuell gelesen. Ich finde es
auch wirklich interessant.
Ja. Oh Gott, da bist du aber froh drüber wahrscheinlich. Ja, vielen, vielen Dank, Christian. Ich muss noch erst mal ein bisschen immer alles verarbeiten. Ich wünsche dir einen super schönen Tag. Komm gut durch die Corona-Zeit durch. Ich wollte dich noch fragen, was Corona mit Schlaf zu tun hat, aber das kann man dann nachlesen. Ne? Wissen wir alle, ne? Also Immunstärke und sowas wird auch durch den Schlaf gefördert. Ich wünsche dir eine schöne Zeit. Schön, dass du die Zeit genommen hast und dass wir quatschen konnten. Ich wünsche dir einen super Tag, einen schönen Nachmittag und ich allen meinen Gästen natürlich wünsche eine wundervolle Nacht. Möchtest du irgendwas noch sagen zum Abschluss oder bist du?
Ja, ich kann noch was zum Abschluss sagen. Wenn man möchte, kann man natürlich auch mir auf Instagram folgen. Mein Name ist Sleep underscore oder unterstrich advocate. Ja. Und das gleiche gilt auch für Twitter. Und zu guter Letzt sage ich natürlich, Schlaf ist nicht alles, aber viel.
Perfekt. Christian, vielen, vielen Dank und bis bald.